herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute geht es um das Thema Blasenentzündung. Sie kann ziemlich plötzlich kommen, brennt beim Wasserlassen und sorgt häufig für das Gefühl, ständig auf die Toilette zu müssen. Wie entsteht eine Blasenentzündung? Welche Rolle spielen dabei Sex, Hygiene oder Stress? Und muss es wirklich immer gleich ein Antibiotikum sein? Genau darüber spreche ich heute mit der promovierten Ärztin und Wissenschaftsjournalistin, die viele als Dr. Flojo kennen, Dr. Florence Randria-Narisoa. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Wir reden über Blasenentzündung, ein wichtiges Thema, quält viele. Woran merkt man, dass man eine hat, also eine Blasenentzündung?
Da gibt's so typische Symptome. Zum Beispiel muss man wirklich oft aufs Klo, obwohl gar nicht viel kommt. Man muss auch nachts mehrfach raus auf Toilette. Es kann sein, dass man so brennende Schmerzen hat, wenn man auf Toilette ist. Vielleicht hat man auch Schmerzen im unteren Bauch. Der Urin kann trüb sein oder seltener kann auch Blut darin zu sehen sein. Aber das ist ja nicht ganz so häufig.
Und ist das so, dass es eher junge Frauen erwischt oder kann das jeder bekommen? Wie würdest du das so statistisch einordnen?
Es ist wirklich so, dass es vor allem Mädchen und junge Frauen betrifft, einfach weil die Harnröhre und der After relativ nah beieinander liegen, sodass eben Bakterien vom Darm leichter zur Harnröhre gelangen können und dann eben in die Blase aufsteigen können. Und dazu kommt auch, dass bei Mädchen und Frauen die Harnröhre kürzer ist. Die ist ja nur so circa 3 bis 5 Zentimeter lang. Bei Jungs und Männern hingegen 20 Zentimeter ungefähr. Und natürlich haben da Krankheitskeime es viel weiter als bei Frauen bis zur Blase.
Und das junge Alter hat sonst noch irgendwelche Nachteile immunsystemtechnisch?
Ja, generell ist die Sache wirklich, dass das Immunsystem eine große Rolle spielt. Das braucht ja auch ein bisschen so im Leben, um ausgebildet zu werden. Und da ist es wirklich so, dass man sehen kann, dass manche Leute da eben mehr betroffen sind als andere. Zum Beispiel sieht man, dass Menschen, bei denen das Immunsystem unterdrückt ist, dass die wirklich häufiger zu Harnwegsinfekten neigen.
Und Männer können aber auch eine Blasenentzündung bekommen, oder?
Männer können auch eine Blasenentzündung bekommen, ja, durchaus. Also es wird ja oft immer so als Mädels- und Frauenthema abgetan, ist aber gar nicht so. Allerdings sind das nur etwa 5% der Fälle, dass wirklich Männer betroffen sind. Möglich ist das aber schon. Dabei muss man aber beachten, das ist gar nicht so sehr, weil die sich bei ihrer erkrankten Partnerin anstecken. Das geht zwar, ist aber eher selten. Meistens stecken da stattdessen andere Ursachen dahinter, also zum Beispiel Nierensteine, Blasenkatheter, vergrößerte Prostata.
Du hast ja von Darmbakterien gesprochen. Das klingt unappetitlich, die kommen dann an die falsche Stelle. Worauf sollte man achten bei der Intimhygiene?
Bei der Intimhygiene ist ganz wichtig, einmal wenn man auf Toilette ist, dass man immer von vorne nach hinten wischt. So sagt man das ja, also sprich vom Schambein Richtung After, nicht umgedreht. Ganz wichtig ist auch Intimhygiene, da übertreiben das leider wirklich viele Leute, weil die immer so meinen, ja, man muss da besonders sauber sein. Es ist ja wirklich so, dass sich die Vagina selbst reinigt. Das wissen viele auch einfach nicht. Und man sagt, es reicht, wenn man sich wirklich einmal am Tag reinigt im Intimbereich. Und da muss man jetzt auch wirklich nicht mit aggressiver Seife dran gehen, sondern da reicht Wasser und wenn überhaupt, dann wirklich so eine bestimmte Intimwaschlotion, die dann auch wirklich einen entsprechenden pH-Wert hat. Das ist auch noch wichtig.
Genau, ich finde es ganz wichtig, dass du das nochmal unterstrichen hast, dass man sparsamer sein muss mit Hygiene, weil es ja eigentlich ein sauberer Ort ist, der sich selbst reinigt.
Genau, also wir haben ja extra da spezielle Zellen, die dafür sorgen, dass da so ein saures Milieu ist, was sowieso schon sämtliche Krankheitserreger eliminiert, also eben tötet. Da muss man von außen gar nicht so viel nachhelfen. Deswegen, es gibt ja auch Intimsprays, Intimdeos, Glitzer etc. Also alles Mögliche, um halt den Bereich zu verschönern. Das ist echt gar nicht notwendig.
E. coli-Bakterien heißen ja diese Darmbakterien. Da gibt es Liebe und Böse. Sind E. colis immer böse, wenn sie nach vorne gelangen?
Muss nicht sein. Also wir können ja gar nicht wirklich alles desinfizieren und immer keimfrei halten im Intimbereich. Das geht einfach gar nicht. Die Frage ist wirklich eher einmal die Menge natürlich, wie viel gelangt, dann eben Richtung Harnröhre zum Beispiel. Und wirklich, wie ist auch gerade so die lokale Immunabwehr? Also wie gut ist der Körper in dem Moment gewappnet? Ist man vielleicht gestresst? Hat man vielleicht mit einer anderen Erkrankung zu tun? Und in solchen Fällen zum Beispiel, ja, können sich Keime einfach viel leichter vermehren. Aber das ist gar nicht immer der Fall.
Welche Rolle spielt Sex und vielleicht auch die Einnahme der Pille?
Sex ist tatsächlich so ein Faktor, der eine Blasenentzündung begünstigt. bei Sex, das nennt man ja auch Honeymoon-Zystitis, also Honeymoon wie eben die Flitterwochen, und Zystitis ist der medizinische Begriff für eine Blasenentzündung, einfach weil eben Sex dazu führen kann, dass man vermehrt einen Harnwegsinfekt, sprich eine Blasenentzündung bekommt. Denn es ist ja so, da ist Reibung im Spiel, das Milieu in der Vagina ist dann plötzlich verändert, da sind halt die verschiedenen Körperflüssigkeiten. Plus natürlich, auch einfach so mechanisch gesehen, können ja die Bakterien viel leichter nach vorne gebracht werden beim Sex. Und all das begünstigt eben, dass man eine Blasenentzündung bekommen kann. Deswegen, ja, kann das eben wirklich sein, dass man nach dem Sex eher Probleme damit hat. Was dann sinnvoll ist auf jeden Fall, ist, wenn man auf Toilette geht nach dem Sex. Das wird auch wirklich empfohlen, gerade wenn man zu Blasenentzündungen neigt.
Ist ja auch wichtig, Analverkehr nicht gleich nach vorne wechseln. Das ist dann nicht nur für die Harnwege schlecht, sondern auch für die Vagina. Da muss man auch eine gewisse Reihenfolge, zumindest Hygiene, einhalten oder das Kondom dann abstreifen und auch wissen, dass die Finger natürlich Überträger sein könnten von E. coli. Wollen wir nicht. Und Pille?
Die Pille, das ist auch so ein Faktor. Also generell ist es so, dass das Risiko für eine Blasenentzündung erhöht ist, wenn so hormonelle Schwankungen da sind. Und die Pille, je nach Hormonzusammensetzung, ist da auch so ein Faktor. Genauso wie aber auch Schwangerschaft, Wechseljahre. All das sind Faktoren, die dazu führen, dass man eben mehr oder weniger zu einer Blasenentzündung neigt. Das sollte man auch auf jeden Fall beachten. Genau. Und wenn man da eben Probleme hat, dann auf jeden Fall mit der Arzt oder der Ärztin abklären, was dann Sinn machen kann. Also welches Präparat zum Beispiel.
Und dann gibt es ja noch den Punkt Antibiotikagaben. Auch da klagen Frauen häufiger unter Harnwegsinfekten. Wie kann man das erklären?
Es ist wirklich so, ja, dass mit bestimmten Medikamenten, also eben Antibiotika vor allem, wenn man die einnimmt, die setzen einmal die Immunabwehr herab, einfach weil der Körper sich schlechter wehren kann dann dadurch. Und dadurch können eben auch Infektionen schlechter abgewehrt werden.
Es geht ja immer auch um das Mikrobiom und das wird ja durchs Antibiotikum auch verschoben und verändert. Und deswegen ist die Abwehr oft, dann hat man gerade den einen Infekt los und rums kommt schon der nächste. Also das gilt ja dann auch manchmal so für Erkältungskrankheiten, die sich die Hand schütteln, eins nach dem anderen, wenn dann zu viel Antibiotika gegeben worden sind. Natürlich gibt man auch bei den Harnwegsinfekten Antibiotika, aber da reden wir nachher nochmal drüber. Du hast schon gesagt, das Immunsystem ist ganz schön wichtig und das Immunsystem wird ja aus verschiedenen Säulen zusammengesetzt. Welche gehören da dazu? Du hattest schon Stress erwähnt, aber was noch?
Also das Immunsystem ist ja ganz multifaktoriell letztlich so, ne? Also ob man eine gute Abwehrlage hat oder nicht, das hängt von der Ernährung ab, von Stress. Man kann auch immer im Moment geschwächt sein, also die Immunabwehr zum Beispiel durch eine Erkrankung, durch einen Infekt sogar kann die Lage herabgesetzt sein. Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Emotionaler Stress kann das begünstigen, eine Operation zum Beispiel auch. Also gibt es ganz viele Gründe, warum man da gerade nicht so gut aufgestellt sein kann.
Techniker macht den Mythencheck.
Mythos Nummer 1. Eine Blasenentzündung ist ansteckend.
Prinzipiell ist eine Blasenentzündung schon ansteckend. Da denken ja viele dann immer direkt dran, dass wenn sie sich auf eine verunreinigte Toilette setzen, also eine öffentliche Toilette, dass sie sich dann anstecken können. Das ist gar nicht so der Fall, sondern vielmehr ist dann der Punkt zum Beispiel so der Türgriff, der Seifenspender und so weiter. Da kommen eher Verunreinigungen her. Also sprich, wenn eine erkrankte Person, nachdem sie auf Toilette war, dann den Türgriff anfasst und die nächste
und den Partner oder die Partnerin, kann man die anstecken mit seiner Blasenentzündung?
Bei der Partnerin sich anzustecken, ist nicht ganz so häufig, ist möglich, aber ist eher selten. Also gerade für Männer ist es eher unwahrscheinlich, weil da die Harnröhre so lang ist, dass es wirklich schwierig ist, für die Erreger bis zur Blase aufzusteigen.
Mythos Nummer 2. Kälte verursacht Blasenentzündung.
Kälte allein verursacht keine Blasenentzündung, aber Kälte senkt die lokale Abwehrreaktion vom Körper. Heißt also, wenn ich mich jetzt zum Beispiel lange auf eine kalte Fläche setze, dann steigt das Risiko für eine Harnwegsentzündung. Deswegen nicht auf kalte Flächen setzen und auf jeden Fall warm halten.
Mythos Nummer 3. Cranberry-Saft hilft bei Blasenentzündungen.
Der Gedanke bei Cranberry-Saft ist ja, dass da so Inhaltsstoffe drin sind, die sogenannten Proanthocyanidine, die verhindern, dass sich Bakterien an der Blasenwand gut anheften können. Und da scheiden sich so ein bisschen die Geister bei dem Mythos. Studien zeigen aber schon mit, ja, doch mäßiger Sicherheit, dass man mit Cranberry-Saft erstens seltener Blasenentzündungen bekommt, also es wirkt durchaus vorbeugend, plus man braucht weniger Antibiotikum, wenn man einen Infekt hat, einen Harnwegsinfekt. Und die Symptome sind auch nicht so schlimm. Da muss man aber wissen, dass der Cranberry-Saft auf jeden Fall den Tabletten oder Kapseln überlegen ist. Das ist also wichtig. Und man sollte aber Cranberry-Präparate und Saft nur nach ärztlicher Rücksprache nehmen, weil die halt das Risiko für Nierensteine zum Beispiel erhöhen können.
Das war der Mythencheck der Techniker.
Thema Vorbeugung. Du hast schon gesagt, also Intimhygiene spielt eine Rolle. Nach dem Sex Wasser lassen, keine Seife in dem Intimbereich nutzen. Wir haben auch schon über das von vorn nach hinten wischen gesprochen und auch ist die Darmflora schon angeklungen, also die pflegen mit Ballaststoffen beispielsweise und probiotischer Nahrung. Wie sieht's denn aber aus mit der Unterwäsche? Hat die auch einen Einfluss?
Unterwäsche ist auch wichtig. Da sollte man echt darauf achten, dass man atmungsaktive Stoffe nimmt, also am besten Naturfasern wie Baumwolle zum Beispiel. Das hat zum einen den Vorteil, dass man das natürlich heiß waschen kann, also bei 60 Grad zum Beispiel. Plus der Bereich atmet mehr, während dem Synthetikfasern eher dafür sorgen, dass da so ein feuchtwarmes Klima entsteht, was natürlich super Nährboden für Keime wäre.
Und dann wahrscheinlich auch so Einlagen, ne, die man nimmt, so als Hygieneeinlage oder bei Menstruation. Da ist ja oft eine Plastikbeschichtung, dann schwitzt das da alles und ist warm. Und
genau, richtig. Also auch wenn man es natürlich nimmt, ne, auf jeden Fall unbedingt immer regelmäßig wechseln, da wirklich drauf achten, das ist auch wichtig.
Oder eben ein Produkt auch nutzen, das atmungsaktiv ist, ohne Plastikbeschichtung, ja, ist ja genau. Auch eine Option. Ja. Wie sieht's aus mit dem Trinken? Was empfiehlst du? Ist das eine gute Vorsorge? Und wenn ja, wie viel?
Trinken ist wirklich eine super und sehr einfache Prophylaxe. Da sollte man so am Tag circa 1,5 Liter trinken. Einfach weil man damit wirklich die Harnwege spült, kann man wirklich sagen. Heißt also, die Erreger werden rausgespült. Man kann sich dadurch wirklich ja ganz gut schützen. Natürlich muss man aber bei der Trinkmenge immer klären, wenn man jetzt zum Beispiel Probleme mit der Herzgesundheit hat, mit den Nieren, ne? Da natürlich immer anpassen, aber so grober Richtwert ungefähr 1,5 Liter am Tag.
Und das wahrscheinlich dann nicht alles auf einen Schlag, sondern regelmäßig über den ganzen Tag, ne? Damit der Urin immer verdünnt bleibt.
Genau, schön verteilt. Natürlich muss man dann oft auf Toilette, wenn man viel trinkt. Da aber versuchen, nicht einzuhalten, also nicht versuchen, stark zu sein, sondern wirklich regelmäßig aufs Klo gehen, damit eben der Urin sich nicht staut, Erreger sich erst gar nicht groß vermehren können, sondern immer wieder ausgespült werden.
Wie ist die ideale Pipifarbe?
Die ideale Pipifarbe ist ein helles Gelb. Also ich würde mal so sagen, so wie Apfelschorle ungefähr. Also ziemlich klar tatsächlich. Je dunkler der Urin, umso konzentrierter ist der. Heißt also, da hat man dann nicht genug getrunken. Erreger können sich besser vermehren.
Wie sieht's denn aus mit der Ernährung? Was ist alles so eine blaseschützende Ernährung? Was ist entzündungshemmend? Woran denkt man da, um diesen Bereich unten fit zu halten?
Man sollte auf jeden Fall auf so eine antientzündliche Ernährung achten, das hast du gerade schon erwähnt, und natürlich auf eine Ernährung, die das Immunsystem unterstützt. Und da helfen vor allem die Omega-3-Fettsäuren, die wirklich nachweislich Entzündungsprozesse im Körper verhindern können und damit das Immunsystem unterstützen. Die findet man zum Beispiel in Ölen, sprich also ja fetter Fisch wie Lachs, Makrele, Hering, Avocado ist super, Nüsse, Leinsamen, aber auch pflanzliche Öle wie zum Beispiel Leinöl, Olivenöl, die sind alle super. Was auch gut ist für die Immunabwehr, das sind Antioxidantien, die man eben wirklich ganz viel in Gemüse und Obst findet. Zum Beispiel in Beeren, in Äpfeln, aber auch ganz viel grünes Gemüse wie Grünkohl, Petersilie, Brokkoli. Das sind super Lebensmittel.
Kommen wir mal zu den Behandlungsverfahren und vielleicht auch noch ein paar Alltagstipps. Das heißt, Antibiotika sind ja so der Reflex, den man auch immer kennt. Ist das immer notwendig, gleich als erstes, oder kann man erstmal anders arbeiten? Kannst du da so ein bisschen den Ablauf mal beschreiben?
Bei einer Blasenentzündung müssen es nicht immer sofort Antibiotika sein. Also man kann durchaus selbst einiges tun, gerade wenn die Entzündung noch so am Anfang ist, die Symptome noch nicht so schwer sind. Da hilft halt vor allem wirklich ganz viel Trinken. Das ist super, um halt die Harnwege durchzuspülen.
Soll das denn dann so Blasen-Nierentee explizit sein? Ist das von Vorteil?
Kann man machen, auf jeden Fall. Blasen-Nierentee aus der Apotheke oder aus dem Drogeriemarkt, das hilft total. Aber es reicht auch Wasser oder generell Kräutertees sind echt eine super Wahl. Und auch wenn es weh tut, wirklich versuchen, immer oft auf Toilette zu gehen, um die Blase zu entleeren. Das sind so die beiden besten Tipps. Trotz allem ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass man vielleicht doch ein Medikament braucht, sprich Antibiotikum. Da aber ja, keine Angst. Das sind meistens wirklich nur bei einer unkomplizierten Blasenentzündung wirklich über 1 bis 3 Tage Antibiotikum. Das reicht oft schon.
Mhm. Und kriegt man das vom Arzt oder ist das rezeptfrei?
Antibiotikum bekommt man beim Arzt oder bei der Ärztin auf Rezept. Rezeptfrei gibt's das nicht.
Und was ich finde persönlich, ist immer ganz gut auch auf ein Probiotikum zu setzen, was man zum Antibiotikum dazu gibt, damit nicht das Antibiotikum einen wiederum die Darmflora schwächt. Schaden kann das nichts und in vielen Fällen ist es unterstützend. Gibt's ja auch so erste Daten. Würdest du das auch aus deiner Erfahrung heraus gut finden?
Ja, ist auf jeden Fall sinnvoll, das zu kombinieren.
Und du hattest ja schon über antientzündliche Ernährung gesprochen. Wir haben da an der Stelle noch den Zucker vergessen, den wir ja wahrscheinlich reduzieren wollen. Da sind alle Ärzte sich einig. Es gibt aber einen interessanten, sogenannten intelligenten Zucker und das ist die Mannose. Die wird ja sehr gerne benutzt zur Prophylaxe oder vielleicht auch zur Therapie. Wie ist da die Studienlage?
Da ist es tatsächlich so, dass das sehr gerne eingesetzt wird und auch sinnvoll ist, weil die Mannose dafür sorgt, dass die Bakterien so ummantelt werden und deswegen nicht so gut an der Blasenwand haften können und deswegen leichter auch rausgespült werden können. Also tatsächlich, dieser Zucker, der ist sinnvoll.
Okay, und der ist ja auch nicht so teuer, schmeckt jetzt nicht so wahnsinnig süß, ne? Aber das ist ein gesunder Zucker im Gegensatz zum freien Haushaltszucker oder zum Fructose genau. Als Süßungsmittel.
Richtig, also sprich, die anderen Zucker sollte man wirklich meiden, also den Industrie- oder den normalen Haushaltszucker, weil der wiederum ist entzündungsfördernd und das wollen wir ja eben gerade nicht bei der Blasenentzündung.
Dann hast du schon über das Thema Kälte und Wärme gesprochen. Was hältst du von einer Wärmflasche untenrum? Einfach drauflegen?
Eine Wärmflasche ist tatsächlich super, genau. Also einmal lindert die Symptome, sprich, die macht es einfach erträglicher letztlich und ja, hilft auf jeden Fall gut gegen die Beschwerden.
So ein paar von uns sind ja große Kräuterfans und Pflanzeninhaltsstofffans. Gibt es da noch irgendwelche interessanten Neuigkeiten oder traditionelle Therapeutika aus dem Pflanzenbereich?
Ja, tatsächlich hilft Ingwer gut bei einer Blasenentzündung als Tee oder auch als Gewürz, weil Ingwer entzündungshemmend wirkt und antibakteriell, also sprich gegen Bakterien, auch arbeitet. Man kann Kürbiskerne und Stangensellerie auch essen. Das ist auch gut bei einer Blasenentzündung, weil die einmal den Harn treiben. Also man muss dann öfter auf Toilette und die wirken auch gegen Bakterien. Und generell Tees wie zum Beispiel Birkenblättertee, Goldrutenkraut, Brennnessel oder auch Schachtelhalm, die sind auch gut, weil die eben auch harntreibend sind. Auch der Beerentraubenblättertee wird gerne empfohlen. Da sollte man aber so ein bisschen vorsichtig sein, gerade wenn man am Herz oder an der Niere erkrankt ist. Also da immer Rücksprache mit dem Arzt oder der Ärztin halten.
Sehr gut. Jetzt haben wir also so 2-3 Tage rumgebastelt und dieses Brennen und der Schmerz ist vielleicht noch da. Was machen wir dann?
Dann sollte man zum Arzt gehen. Also generell geht, wenn die Beschwerden ja nicht nach 3 Tagen wirklich deutlich abklingen, wenn die sogar schlimmer werden sollten oder noch was anderes dazu kommt, wie zum Beispiel Fieber, ja, oder so ein starkes Krankheitsgefühl, Schmerzen in der Flanke etc., dann sollte man unbedingt zum Arzt oder zur Ärztin gehen.
Blut ist auch ein schlimmes Zeichen, oder?
Blut, da sollte man auf jeden Fall auch zum Arzt gehen, genau, einfach weil das Problem ist ja, so eine Blasenentzündung, die kann man zwar an sich gut therapieren, aber wenn das eben in die falsche Richtung geht, dann kann die eben auch auf benachbarte Organe sich ausbreiten. In der Blase kann es richtig zu Problemen kommen, dass sie sogar zum Teil schrumpfen kann etc. Also deswegen, man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Ist die Niere auch in Gefahr?
Die Niere kann auch in Gefahr sein, weil so eine Blasenentzündung auch nach oben aufsteigen kann, also Richtung Niere dann eben. Und das wäre wirklich problematisch. Dann kann es schlimmstenfalls noch über weitere Umwege, sage ich jetzt mal, auch den ganzen Körper letztlich betreffen, weil zum Beispiel eine Blutvergiftung entsteht etc. Also das sind zwar starke Komplikationen, ja, die kommen jetzt nicht an Tag 1 für gewöhnlich, aber das sollte man auf jeden Fall immer im Blick haben.
Wie sieht's aus in der Schwangerschaft? Da ist ja wahrscheinlich auch ein gewisses Risiko. Man ist ja da auch hormonell in einer anderen Phase. Wie sieht es da aus mit dem Risiko für Blasenentzündung und wie muss man da therapieren?
In der Schwangerschaft ist es auch so, dass häufiger Blasenentzündungen auftreten können, eben durch diese hormonellen Schwankungen. Und das Problem ist da auch, dass da häufiger Verläufe auftreten ohne die typischen Symptome. Also dass man das dann auch gar nicht so merkt oder sofort einordnen kann. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn man das nicht so merkt, ist eben auch das Risiko viel größer für Begleitprobleme, wie zum Beispiel, dass sich die Niere entzündet oder sogar, dass man eine Fehl- oder Frühgeburt.
Ich meine, so dieser Flankenschmerz, der ja auch so ein Hinweis ist, dass die Niere irgendwie mit in Mitleidenschaft gezogen ist, der wird wahrscheinlich bei einer Schwangeren auch schwer zu spüren sein, weil da drückt ja eh alles, ne?
Durchaus, genau. Aber deswegen, sobald man das Gefühl hat, da ist irgendwas außer der Reihe oder was man nicht so erklären kann, lieber einmal zu viel zum Arzt als einmal zu wenig.
Lass uns noch einen kleinen Ausflug von den jungen Frauen zu den Frauen in der Menopause machen. Warum in den Wechseljahren das Thema Harnwegsinfekte? Wie kann man das erklären?
Ja, die Wechseljahre sind auch wirklich ein ganz deutliches Risiko für Blasenentzündungen. Also da sieht man richtig, dass die Kurve wieder nach oben geht, weil das Problem auch wieder so dieser hormonelle Umschwung ist. Da nimmt ja wirklich die Östrogenproduktion ab während der Wechseljahre. Und Östrogen ist ganz wichtig für die Milchsäurebakterien in der Vagina, die ja dafür sorgen, dass wir so ein saures Milieu haben, was ein natürlicher Schutz bietet, letztlich gegen Erreger. Und das nimmt dann eben plötzlich ab während der Wechseljahre. Und deswegen kann man auch wieder viel leichter eine Blasenentzündung bekommen.
Hängen denn die Harnwege und die Vagina sehr eng zusammen?
Die hängen tatsächlich sehr eng zusammen. Einmal anatomisch natürlich, ist ja direkt nebeneinander letztlich. Und das Milieu, also dieses saure Milieu in der Vagina, sorgt dafür, dass eben generell alle Keime da so ziemlich verringert werden. Also die Keimzahl, was dann wieder auch rum positiv ist für die Harnröhre, die da in unmittelbarer Nähe ist.
Man kann ja auch die untenrum Region sehr schön stärken durch eine bioidentische Hormonersatztherapie, insbesondere der lokalen. Und da sind ja die Wirkstoffe Estriol oder auch Prasteron oder DHEA auf dem Markt, entweder als Creme oder als Zäpfchen. Hier sollte man dann wahrscheinlich am besten erstmal die Frauenärzte fragen, um da die lokale Flora wieder aufzupimpen. Und man kann natürlich auch mit Milchsäurebakterien vor Ort arbeiten, um die ganze Region ebenfalls immunologisch wieder zu stärken. Wie sieht's denn aus mit Rauchen?
Rauchen sollte man, wenn es geht, möglichst zurückschrauben oder komplett vermeiden, einfach weil das ja auch wirklich fördernd wirkt für eine Blasenentzündung. Man sollte wirklich auf Nikotin, auch Kaffee, Alkohol zum Beispiel während eines Infekts verzichten. Das ist durchaus ein Faktor.
Warum gibt es Menschen, die ständig Blasenentzündungen haben und andere haben das nie?
Manche Menschen bekommen deshalb so leichten Harnwegsinfekt, weil das Immunsystem wirklich eine ganz große Rolle spielt. Und manche Menschen sind einfach insgesamt infektanfälliger, zum Beispiel durch eine Grunderkrankung wie Diabetes zum Beispiel, weil sie bestimmte Medikamente einnehmen, vielleicht sehr viel Stress haben oder körperlich immer sehr stark belastet sind. Das kann ein Faktor sein, also das Immunsystem. Ein anderer Punkt ist, zum Beispiel, wenn man von Natur aus oder vielleicht auch erst erworben im Laufe des Lebens Veränderungen oder so Anomalien in den Harnwegen hat. Zum Beispiel kann es sein, dass die Harnröhre zu eng ist, sodass der Urin nicht gut abfließen kann. Vielleicht hatte man mal eine Operation in dem Bereich oder der Abfluss ist gestört. Das können auch mögliche Gründe sein und deswegen, ja, haben das manche Menschen viel öfter als andere.
Wie sieht's aus mit der Verschiebung der Anatomie, was ja manchmal auch so nach Geburten passiert, der Beckenboden wird strapaziert oder auch im Alterungsprozess, wenn das alles weicher wird, so ein bisschen nach unten durchhängt und die Aufhängung der Blase nicht mehr so super ist. Ich könnte mir vorstellen, auch das ist ein gewisses Risiko. Was ist da dein Tipp?
Möglich ist das auf jeden Fall, dass das auch wirklich Faktoren sind, die das Ganze begünstigen. Und wenn man da Probleme hat, dann sollte man eben auch das wirklich nochmal abklären lassen ärztlich und eben schauen, ob zum Beispiel Beckenbodentraining Sinn machen kann.
Meine letzte Frage an dich ist, was unterscheidet denn eigentlich eine Reizblase von einer Blasenentzündung? Das ist ja durchaus vielleicht, dass man auch dauernd diesen Harndrang verspürt, gar nicht so einfach auseinanderzuhalten.
Nee, es ist relativ ähnlich und doch unterschiedlich. Also eine Reizblase oder auch hyperaktive Blase hat ja schon gemein mit der Blasenentzündung, dass man wirklich ganz plötzlich aus dem Nichts heraus unbedingt auf Toilette muss, obwohl dann am Ende gar nicht viel kommt. Dazu gehört auch noch bei der Reizblase, dass man eben auch nachts oft auf Toilette muss und vielleicht auch ungewollt Urin verliert. Das sind alles so mögliche Symptome. Der Unterschied ist aber, dass bei der Reizblase keine Bakterien mit im Spiel sind oder keine Infektion, keine Entzündung in dem Sinne vorherrscht, wie bei einer Blasenentzündung. Das ist dann eben so, dass eine Reizblase zwar im Rahmen von einer Blasenentzündung auftreten kann, ja, also mit den Symptomen, aber die kann eben auch hervorgerufen werden, zum Beispiel durch psychische Faktoren wie Nervosität, durch Stress zum Beispiel, kann auch durch Tumore ausgelöst werden oder im Rahmen von neurologischen Erkrankungen auftreten, wie zum Beispiel Parkinson, Alzheimer, oder durch Medikamente hervorgerufen werden. Das ist dann so der Unterschied zur Blasenentzündung.
Es gibt ja Urinuntersuchungen, die tatsächlich nach den Bakterien gucken. Welche fallen denn da an? Was macht der Hausarzt oder der Frauenarzt oder die Urologin?
Da gibt es verschiedene Untersuchungen, die man machen kann. Das Einfachste ist immer so ein Urinsticks, so nennt sich das. Also, dass man mit so einem Teststreifen einmal schaut. Zum einen eben, ist da Blut im Urin zu sehen und sind da Bakterien generell zu sehen? Das ist so ein ganz einfaches Mittel, um zu gucken, liegt da ein Infekt vor? Und dann kann man natürlich aber auch zum Beispiel, da ist ja der Mittelstrahlurin, da pinkelt man in einen kleinen Plastikbecher. Und wichtig ist aber, dass man nicht den ersten Tropfen nimmt, der kommt, sondern erst kurz pinkelt, dann innehält und dann sozusagen die Mitte vom Urin nur aufhängt, um dann eben zu gucken, sind da Bakterien, liegen die davor? Weil mit dem ersten Tropfen können eben auch von außen so Verunreinigungen mitkommen. Und deswegen nimmt man da lieber den Mittelstrahlurin, um zu schauen, welche Erreger sind da. Und da kann man eben nochmal viel spezifischer schauen, was genau ist das Problem, was ist das für ein Erreger, um dann eben auch zu wissen, welches Antibiotikum nimmt man denn.
Ja, das war eine interessante Reise zu einem kleinen Gefäß in unserem Körper, das ja immer so für selbstverständlich in seiner Funktion erachtet wird. Aber wenn das mal muckt, dann merkt man erstmal, wie sehr doch die Blase einen großen Einfluss hat auf unser Wohlbefinden.
Ja, durchaus. Also es macht ganz viel aus zur Lebensqualität auch.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war's für heute. Die nächste Folge von Ist das noch gesund? Erscheint in einem Monat. Um sie nicht zu verpassen, folge uns einfach in deiner Podcast-App. Und wenn dir unser Podcast gefällt, hinterlasse doch gerne eine Bewertung. Bei Fragen, Kritik oder Themenvorschlägen erreichst du uns unter podcast@tk.de oder auf den Social-Media-Kanälen der Techniker. Vielen Dank fürs Zuhören und immer eine gesunde Blase. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.